Es ist warm, es ist heiß, aber wir haben ein spannendes Thema und ich mache es auch ein bisschen kürzer als sonst versprochen. Denn wir fokussieren uns auf das wirklich Wichtige, weil das ist schon genug heute, dass wir das mit nach Hause nehmen und wenn wir das leben, dann war das schon ein Gewinn. Du wirst gespannt sein, was das ist. Aber ich erzähle euch erstmal kurz was über meine Kinder. Die lieben wie viele andere Kinder auch Hörspiele. Und gerade ist voll im Trend drei Fragezeichen Kids. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Drei Jungs lösen irgendwelche Fälle, irgendwelche Kriminalfälle. Ganz schön spannend. Und mein Sohn Lenny, 8 Jahre, der hat sich hat eine Cousine besucht von uns und die hört 3 Ausrufezeichen. Das ist so ungefähr das gleiche wie 3 Fragezeichen, nur dass es halt Mädchen sind. Da hat sich irgendjemand mal gedacht, 3 Jungs lösen Fälle, das ist unfair. Jetzt müssen auch 3 Mädels mal die Fälle lösen. Und dann hat er sich das angehört. Und dann sagt er zu mir danach, du Papa, warum sagen die denn immer, dass Jungs doof sind? Ja, ich dachte, oh Lenny, da warst du ein Thema auf, ne? Der Geschlechterkampf. Und ich habe mir so gedacht, wo soll ich da nur anfangen? Und wo soll ich aufhören, wenn ich das meinem Sohn jetzt erkläre? Ja, das fängt ja bei kleinen Neckereien an, wird dann dramatisch, wenn man älter wird und vielleicht auch mal eine Trennung hinter sich hat und negative Erlebnisse gemacht hat. Das geht weiter bei so Themen wie Patriarchat und als Gegenreaktion Feminismus trägt Früchte in so momentan sehr modernen Aussagen wie ich brauche keinen Mann oder ich brauche keine Frau, ich bin mir selbst genug und auf der anderen Seite dann irgendwie doch so eine Sehnsucht nach einem Partner und irgendwie widerspricht sich das, aber irgendwie auch nicht. Und man kann nicht miteinander, aber man kann auch nicht ohne einander. Und so manche Ehe endet so manches Mal im Kleinkrieg. Also habe ich mir gedacht, lieber Lenny, Jungs sind doof, das ist ja noch die harmloseste Variante von all dem bei einem Geschlechterkampf, der im Machtkampf manchmal eskaliert. Das habe ich mir gedacht und gesagt, habe ich dann, ach du Lenny, also ich finde Jungs und Mädels beide cool. Ja, manchmal muss man so ein bisschen diplomatisch sein. Aber über genau dieses Thema, Macht und wie wir Macht ausüben, in der Ehe, aber auch gegenüber unseren Kindern und gegenüber unseren Eltern und auch am Arbeitsplatz. Darum geht es Paulus im Epheserbrief. Und wir sind ja in der Epheserbriefreihe. Und deswegen kommen wir auch nicht umhin, über dieses Thema zu sprechen, das vielleicht auch ein bisschen brisant ist. Oder nicht nur vielleicht, sondern das ist ja brisant. Und ich habe so einen Bibeltext, da ist tatsächlich von Unterordnung die Rede. Wie geht's? Ja. Unterordnung. Ist so. Ist die Rede. Und jeder, der hier heute Morgen im Gottesdienstsaal sitzt oder an den Bildschirmen zuguckt, der hat da irgendwie schon mal was erlebt in dem Kontext. Der hat Erfahrungen gemacht. Vielleicht, indem man die eigenen Eltern erlebt hat, wie sie ihre Rolle gelebt haben, wie Unterordnung da eine Rolle gespielt hat oder eben auch nicht. Und wir Christen haben unsere ganz eigene Geschichte mit diesem Thema, Unterordnung in der Ehe. Die Verse, die wir heute lesen werden in unserem Predigttext, gehört zu den Versen, die am meisten missbraucht wurden, aus dem Kontext gerissen wurden und missbraucht wurden, wenn es um das Thema Ehe und Rollenbilder geht. Und vielleicht sitzt du hier und du hast damit deine eigene Geschichte. Du hast das erlebt, wie du als Frau klein gehalten wurdest. Wie da vielleicht so ein Vers aus dem Kontext rausgerissen wurde und dann musstest du dir anhören, du bist eine Frau, du hast dich unterzuordnen. Punkt. Oder vielleicht sitzt du als Mann hier und du hast eine Frau geheiratet, die sich in der Bibel auskennt. Und dann wurde auch ein Vers einfach aus dem Kontext rausgerissen, aus unserem Text heute. Und dann sagt die Frau zu dir, ja, du musst dich unterordnen und zwar so mich so lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Das steht da. Und wenn du das nicht so tust, dann denke ich gar nicht an Unterordnung. Und so hast du vielleicht das ein oder andere Negativerlebnis gehabt mit dieser ganzen Thematik und vielleicht auch eine Ehe hinter dir, in der das gar nicht funktioniert hat und die deswegen auseinandergegangen ist oder sehr schwierig geworden ist und man sich sehr auseinandergelebt hat. Und vielleicht sitzt du gerade hier und deine Ehe ist wirklich auch auseinandergelebt und ein Scherbenhaufen und an Unterordnung, da kannst du überhaupt gar nicht dran denken. Schon allein, wenn du das Wort hörst, denkst du, jetzt will ich am liebsten rausgehen. Trotzdem möchte ich dich einladen, hier zu bleiben, um zu verstehen, was Paulus wirklich mit diesem Text gemeint hat, was Gott uns wirklich damit weitergeben möchte und wie Beziehung funktionieren kann, nicht nur in der Ehe, sondern auch gegenüber unseren Eltern, unseren Kindern oder am Arbeitsplatz oder in sonstigen Beziehungen, die uns wichtig sind und wie die Unterordnung da eine ganz entscheidende Rolle spielen kann und unsere Beziehungen verbessern kann, uns ähnlicher machen kann, damit wir mehr so werden, wie Jesus ist in diesen Beziehungen. Und ich werde nicht alle Fragen beantworten können heute Morgen, schon gar nicht in 20 Minuten, die jetzt noch anstehen. Aber mir ist dieser eine Punkt sehr wichtig, der Punkt der Unterordnung. Und vielleicht profitierst du so, wie ich auch von diesem Text profitiert habe in der Vorbereitung. Also, aber jetzt steigen wir ein. Genug der Vorrede in Epheser 5, Abvers 21. Ordnet euch einander unter. Tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Ihr zeigt damit, dass ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, genauso wie Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er, der sie errettet und zu seinem Leib gemacht hat. Und wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern in allem unterordnen. Und ihr Männer, liebt eure Frauen. Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Genauso sind nun auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben und ihnen Gutes zu tun, so wie sie ihrem eigenen Körper Gutes tun. Ein Mann, der seine Frau liebt und ihr Gutes tut, tut sich damit selbst etwas Gutes. Das ist so die alte Formulierung von Happy Wife, Happy Life. Schließlich hat noch nie jemand seinen eigenen Körper gehasst. Vielmehr versorgen wir unseren Körper mit Nahrung und pflegen ihn. Genau wie Christus es mit der Gemeinde macht, mit seinem Leib, dessen Glieder wir sind. Mit seinem Leib, genau. Deshalb, so heißt es in der Schrift, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden und die zwei werden ein Leib sein. Hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Doch die Aussage betrifft auch jeden von euch ganz persönlich. Jeder soll seine Frau so lieben, wie er sich selbst liebt, und die Frau soll ihrem Mann mit Ehrerbietung begegnen. Das sind die Verse. Langer Text und wie gesagt aus Zeitgründen, aber vor allem auch aus Prioritätsgründen ist mir ein Aspekt ganz besonders wichtig und das ist dieser einleitende Vers, der Vers 21. Wir lesen, ordnet euch einander unter. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Kurz zum Kontext. Der ist wichtig, gerade bei solchen Versen. Kontext ist immer wichtig in der Bibel. Man kann mit der Bibel ganz viel Blödes und Komisches erklären, wenn man Verse aus dem Kontext reißt. Genauso wie man bei Interviews Sätze aus dem Kontext reißen kann und Menschen ganz falsch darstellen kann. So geht das auch mit der Bibel. Deswegen ist Kontext wichtig und im Epheserbrief, da kommen wir an den ersten Kapiteln von der Souveränität Gottes hier. Herr, Gott ist der allmächtige Gott, der alles kann, der alle Macht hat im Himmel und auf der Erde. Und wozu nutzt er jetzt seine Macht? Das ist spannend. Er nutzt seine Macht nicht, um Menschen klein zu machen oder um sich selbst gefällig und anteilnahmslos einfach nur anbeten zu lassen oder sich abzuwenden von den Menschen, die Fehler machen, sondern er nutzt diese Macht, diese Allmacht, das lesen wir im Epheserbrief, um uns zu erwählen, um seine Gnade deutlich zu machen, weil er möchte, weil er uns liebt, möchte er uns bei sich haben. Es ist von Liebe motiviert. Und das beschreiben die ersten Kapitel im Epheserbrief sehr deutlich aus unterschiedlichen Gesichtspunkten, einfach wie groß seine Souveränität und wie groß seine Gnade ist. Und dann geht es mehr Richtung praktisches Leben, ja, ab Kapitel 4. Wie äußert sich das praktisch, was ist die Konsequenz da für unser praktisches Leben? Und dann am Anfang von Kapitel 5, da beschreibt Paulus, wie Gott uns seinen Geist gegeben hat, der Veränderungen in uns hervorbringen möchte. Und dann beschreibt er die Veränderung ein bisschen, bei den letzten zwei Predigten ging es auch darum, welche Veränderungen das hat und das bewirkt in uns. Und da schreibt Paulus auch, dass die Liebe genauso das oberste Prinzip sein soll in unserem Leben. In unserem Leben. Liebe soll das oberste Prinzip haben. Und in den Versen vor unserem Predigttext, da beschreibt Paulus, was der Heilige Geist in uns hervorbringen möchte. Und da nutzt er so ein paar Partizipien. Und der Vers von heute, dieser Vers 21, der ist auch ein Partizip, das sich auf das Wirken dieses Heiligen Geistes beschreibt. Also der Heilige Geist möchte in uns bewirken, dass wir uns einander unterordnen. Und dann wird als erstes der Text, steht der Text, den wir gerade gelesen haben, da geht es um die Ehe. Und danach geht es um die Eltern-Kind-Beziehung. Und danach geht es um Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehung. Und in all diesen Beziehungen, wo Macht ja eine große Rolle spielt, da ist die Grundregel, also das, was all dem vorangestellt wird, was der Heilige Geist in dir und in mir bewirken will, dass wir uns gegenseitig unterordnen. Das ist ein Machtprinzip, die gegenseitige Unterordnung. Er sagt, wenn es um Machtstrukturen und um Machtkämpfe geht, ist das oberste göttliche Prinzip, das göttliche Mindset, das uns darin begleitet, ist die Unterordnung. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. So leitet er diese Stelle ein. Was ist das für ein Machtverständnis, oder? Wer macht das denn so? Eigentlich ist es doch so, ich will Chef sein. Ich will Chef sein und warum will ich Chef sein? Damit ich bestimmen kann. Das ist sogar im Kindergarten so. Ja, wer darf Bestimmer sein? Das ist die Frage. Auf Kindergeburtstag kann man das regelmäßig hören oder wenn Kinder zu Besuch sind oder so in einer Gruppe. Wer darf der Bestimmer sein? Damit andere, warum mache ich das, warum will ich Chef sein? Ich will Chef sein, damit ich tun kann, was ich möchte und dass andere zu mir aufschauen müssen, dass andere das tun müssen, was ich sage. Und das ist ein gutes Gefühl, oder nicht? Und deshalb stört uns das so, dass Paulus das sagt, wir sollen uns unterordnen, oder? Wenn wir Macht haben und jeder hat auf irgendeine Art und Weise Macht, in Beziehungen und in der Ehe hat jeder der Partner Macht. Macht, Liebe zu geben, Macht, Liebe zu entziehen, Macht, irgendwelche Entscheidungen zu treffen oder nicht zu treffen, Macht, sich querzustellen, Macht zu streiten, was auch immer, Macht zu vergeben, auch im positiven wie im negativen Sinn. Wir haben Macht in jeder Beziehung. Und jetzt sagt Gott, wenn wir Macht haben, dann ist das oberste Machtprinzip die gegenseitige Unterordnung. Und es stört uns, oder? Warum sollen wir uns unterordnen? Lass uns einmal kurz stehen bleiben. Warum ist es denn überhaupt negativ, sich unterzuordnen? Ich möchte es mal hinterfragen, weil Paulus es hier hinterfragt. Was ist so überhaupt so attraktiv an Macht? Und ich glaube, die einzige Antwort, die uns darauf einfällt, ist die, dass unser Ego streichelt. Nichts streichelt unser Ego so sehr wie das, wenn Menschen machen wollen müssen, was wir sagen. Und die ganze Welt ruft uns zu, tu, was du selbst willst, verwirkliche dich erst in erster Linie selbst. Und nur wenn du einen Partner findest, der dir bei dieser Selbstverwirklichung hilft, der bestimmte Voraussetzungen erfüllt, dass du deine Ziele erreichst, dann ist das der richtige Partner für dich. Oder? Und dann kommt Paulus und sagt hier in Vers 21, nee, ordnet euch einander unter. Der Mann unter die Frau und die Frau unter den Mann. Und dann führt er das aus, was das bedeutet. Dann spricht er zuerst zu den Frauen und dann zu den Männern und sagt, was das bedeutet. Und es gibt ein paar Unterschiede dazwischen. Das ist heute nicht mein Schwerpunktthema. Mein Schwerpunktthema ist dieser eine Satz, dieses Prinzip der gegenseitigen Unterordnung, dass wir in unserer Gesellschaft, in der es eigentlich nur noch um Selbstverwirklichung geht, dass wir da die Schönheit erkennen, die darin liegt, sich selbst unterzuordnen und den anderen an erste Stelle zu stellen. Und wenn wir ein bisschen bibelfest sind, dann merken wir, dann erinnern wir uns vielleicht daran, dass das nicht nur in Bezug zur Ehe so gesagt wird, sondern dass Jesus das auch und Paulus das auch sagen zu ganz den anderen Beziehungen auch, die wir im Alltag leben. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, auf Ehrfurcht vor Jesus. Und jetzt, wo der Name Jesus fällt, spätestens da dämmert uns, dass der das ja auch gemacht hat. Der hat es ja auch gemacht. Jesus hat sich selbst untergeordnet bis zum Tod am Kreuz. Jesus hat selbst vorgemacht. Und dann muss es ja gut sein, wenn Jesus das selber macht. Und ich stelle euch die Frage und uns, was wäre denn, wenn Unterordnung gut wäre? Und dann würdest du hören, ordne dich deinem Ehepartner unter und du würdest nicht sagen, ah, so eine Kacke, jetzt muss ich meinem Ehepartner unterordnen, sondern du würdest sagen, wie schön. Ich darf einem Menschen, den ich liebe, diesem Menschen darf ich Gutes tun. Ich darf ihn höher als mich selbst achten. Ich darf mich freuen an seiner Freude. Das ist doch schön, oder? Unterordnung ist gut. Und dass wir dem näher auf die Spur kommen, schauen wir mal an, wie Gott selber das gelebt hat. Gott hat uns Menschen gemacht. Er kann alles. Der Mensch wurde sündig. Und was macht Gott? Er hat jetzt alle Macht auf der Welt, den Mensch zu vernichten, den Mensch zu verlassen, ihm den Rücken zuzukehren. Er hat sogar alles Recht dazu. Alles Recht dazu, weil dieser Mensch schuldig geworden ist an ihm. Er jagt ihn aus dem Paradies, das stimmt, weil dieses nicht mehr mit der Vollkommenheit vereinbar war, mit seiner Gegenwart. Aber er lässt den Menschen nicht allein dann. Er geht ihm nach. Er bleibt ansprechbar. Ja, Abel macht dieses Opfer und Gott nimmt es an. Kain ermordet Abel und Gott spricht Kain an. Kain ist dann in Not, weil er denkt, mich wird jeder töten und Gott schützt ihn. Gott ordnet sich unter. Er möchte, dass wir Menschen ihn wiederfinden. Er tut was dafür. Er tut was dafür. Er möchte das Beste aus uns Menschen, die ihm den Rücken zugekehrt haben, rausholen. Und dann sehen wir das über die ganze Geschichte hinweg bei den Glaubensvätern, Abraham, ne, und die weiteren Glaubensvätern, beim Volk Israel, das er erwählt, bei den Königen und letztlich dann auch in Jesus. Gott nutzt seine Macht, um dem Menschen zu helfen. Er bezeichnet sich selbst als Helfer, als der, der das Gute für sein Volk und uns Menschen möchte. Er ordnet sich unter, indem er vergibt und geduldig ist. Selbst im Gericht zu lesen, wie es an mehreren Stellen im Alten Testament, auch im Neuen Testament, selbst im Gericht möchte er eigentlich die Umkehr des Menschen, möchte er das Gute für sie. Und dann sehen wir diese dienende, sich unterordnete Leiterschaft nicht nur bei Gott, sondern auch an den Leitern, die er eingesetzt hat. Bei Mose, bei Josua, bei Esther und bei manchen anderen guten Königen. Und das macht seine Schattenseiten hat, wenn sie in die Hände von uns Menschen kommt. Das weiß Gott auch. Vielleicht erinnern Sie euch an diese Geschichte, wenn ihr die Bibel kennt, im Alten Testament. Da will das Volk Israel plötzlich einen König haben. Und die sehen dann, guck mal, alle anderen Völker im Umkreis haben König, wir haben keinen. Die haben einen schönen Palast als Zentrum, wir haben keinen. Und dann sagt Gott, die erste Reaktion Gottes ist ja, seid ihr sicher, dass ihr das wollt? Schaut, guckt doch mal an, wie das ist. Dann wird der König von euch Abgaben fordern, dass er seinen schönen Palast und die schönen Sachen bauen kann. Und ihr werdet Frondienste leisten müssen. Und ihr werdet viel Steuern zahlen müssen. Und der König, der wird es sich gut gehen lassen auch. Und das Volk sagt, wir wollen trotzdem. Wir wollen es trotzdem. Und wir wissen in der Geschichte Israel, dass sie das dann auch selber ausbaden mussten manchmal. Manchmal gab es gute Könige, dann ging es ihnen gut. Und manchmal schlechte. Und das Kennzeichen von den guten Königen war immer das, dass sie an das Volk gedacht haben, bevor sie an sich selbst gedacht haben. Dass sie sich untergeordnet haben, Gott gegenüber und auch dem Volk. Dass sie gesagt haben, das, was dem Volk gut tut, ist wichtiger als das, was mir gut tut. Das waren immer diese schönen Momente in der Königsherrschaft. Dieses Unterordnen des Königs, dessen, der Macht hat. Also Gott nutzt seine Macht, um zu dienen, um aufzubauen, um geduldig zu sein, um zu retten, um zu erlösen. Er nutzt sie dazu, andere zu lieben, den anderen höher zu achten als sich selbst. Und das hat mit Unterordnung zu tun. Und bei Jesus sehen wir das auch. Er sagt mal zum Beispiel in Markus 10, Vers 45, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. dann verzichtet Jesus auf politische Macht. Er verzichtet darauf, dass er ein schönes Haus hat. Er lebt in Armut und auf Wanderschaft, als er hier lebt. Und dann lässt er sich gefangen nehmen. Und er lässt sich schlagen und foltern. Am Kreuz stirbt er dann für uns. Und, als er hier ist, dann wäscht er seinen Jüngern die Füße. Ja, und sagt, der Größte unter euch soll sich auf eine Stufe stellen mit dem Geringsten. Und wer in führender Stellung ist, soll sein wie der, der dient. Was für ein krasses Verständnis von Macht. Wenn ich sage, Macht soll genau dazu dienen, den anderen groß zu machen und mich unter den anderen zu stellen. Was wäre denn, wenn Unterordnung gar nicht das Schlechtere, sondern das Bessere wäre? Hast du schon mal drüber nachgedacht? Und wenn Gott das macht mit so vielen Opfern und mit so viel Hingabe, Gott selbst, der Allmächtige, der Vollkommene, wie viel mehr gilt es dann für uns? Was wäre denn, wenn deine Leitfrage als Mann nicht ist, wie kann ich meine Machtstellung in der Familie erhalten, sondern was dient meiner Frau am meisten? Wie kann ich sie lieben, wie Christus sie geliebt hat? Wie kann ich ihr zuhören und herausfinden, was sie wirklich möchte und was ihr wirklich gut tut? Anstatt sich die Frage zu stellen, wie können wir das Leben einfach gestalten und wie kann ich der Herr im Haus sein und Macht ausüben? Was ist, wenn der Mann sich fragen würde, was dient meinen Kindern am meisten? Wie kann ich sie lieben, wie Christus mich liebt? Und was wäre denn, wenn deine Leitfrage als Frau nicht die ist, wie kann ich meine Macht ausbauen? Wie kann ich schauen, dass ich emanzipierte Frau bin und so wenig wie möglich beeinflusst bin und eingeschränkt werde durch meinen Mann? Sondern wenn die Frage andersherum lauten würde, wie kann ich denn meinem Mann und meinen Kindern am meisten dienen? Wie kann ich glücklich sein in dem Glück, das er bekommt, weil ich es ihm schenke? Was wäre, wenn du als Papa oder Mama zu deiner Leitfrage machst, wie kann ich meinen Kindern am besten dienen? Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie so einen schwachen Erziehungsstil, in dem man alles macht, was die Kinder wollen und sich gar nichts mehr traut zu sagen, sondern ich meine, dass man wirklich darüber nachdenkt, was ist das Beste für mein Kind und wie kann ich das erreichen, auch wenn es was für mich kostet. Und ich weiß, wie das im Alltag ist, ich habe selber zwei Kinder, dass man da eigentlich lebt, es muss funktionieren und es muss manchmal schnell gehen und es muss manchmal einfach nur funktionieren. Und dann ist nicht immer die Leitfrage, was tut jetzt meinem Kind am besten, warum bockt es jetzt? Sondern dann muss es schnell gehen irgendwie. Und was ist, wenn wir es zu unserer Leitfrage machen würden, wie kann ich meinem Kind helfen, dass es den Alltag meistern kann, dass es durch seine Probleme hindurchgehen kann, dass es meine Verbote, die ich berechtigterweise vielleicht ausspreche, auch versteht? Was ist sinnvoll? Wann sollte ich mal nachgeben und wann ist es auch mal für mich dran, mich zu entschuldigen, weil ich als Vater oder Mutter auch Fehler mache? Und wie wäre es denn, wenn du dich als Kind fragst, wie kann ich mich meinen Eltern unterordnen? Wie kann ich sie in ihrem Erziehungsauftrag unterstützen? Ich will sie verstehen. Wenn sie ein Verbot aussprechen, wahrscheinlich haben sie sich Gedanken darüber gemacht, warum sie das Verbot ausgesprochen haben. Ich will es verstehen. Ich stelle Fragen. Ich will meine Eltern verstehen. Ich will es akzeptieren. Ich will ihnen glauben, dass sie das Beste für mich im Sinn haben. Es ist so eine Mindset-Frage. Welche Mindset lebe ich meine Ehe? Jeder geht ja mit diesem Mindset in die Ehe, dass er das Beste für den anderen will. Man ist am Anfang noch verliebt und will für den anderen über jedes Meer durchschwimmen und bis zum Mond reisen. Man würde alles tun für den anderen am Anfang der Ehe. Aber es ist manchmal leichter, durchs Meer zu schwimmen, als die Socken aufzuräumen, die in der Ecke liegen. Ja. Oder die Zahnpastatube zuzumachen. Oder dem anderen vielleicht geduldig zu sein, auch wenn man müde ist und abgekämpft ist, dem anderen zuzuhören, dem anderen zu fragen, wie es ihm wirklich geht oder ihr wirklich geht. Und Paulus fordert uns dazu auf, er sagt, diese Beziehung untereinander, die braucht es, dass wir, und die Macht, die wir haben übereinander, die braucht es, dass wir dieses Mindset haben. Wir benutzen die Macht, dazu, uns selber unterzuordnen und dem anderen den ersten Platz in der Ehe zu geben. Das ist eine Mindset-Frage. Weil aus Machtkampf folgt Entzweiung. Das ist immer so. Es gibt immer einen Gewinner und einen Verlierer beim Machtkampf. Und es ist weder für die Familie gut, noch für die Firma, noch für die Gemeinde. Aus Machtkampf folgt Entzweiung, aus Unterordnungskampf folgt Einheit und Kraft und Liebe und Nähe und Effektivität. In der Ehe ganz besonders, aber auch in anderen Beziehungen, da gilt Folgendes: Du wirst immer einen Kampf kämpfen müssen. Entweder es ist der Kampf gegen den anderen oder es ist ein Kampf gegen dein Ego. Du darfst dich entscheiden, welchen Kampf du kämpfst. Entweder ein Kampf gegen den anderen oder ein Kampf gegen dein Ego. Und wichtig dabei ist, Unterordnung bedeutet nicht, keine Meinung mehr zu äußern, ja, oder nicht für Gutes und Richtiges zu kämpfen. Es bedeutet auch nicht, sich missbrauchen zu lassen, alles mit sich machen zu lassen oder sowas. Es gibt natürlich auch Beziehungsgeflechte, in der der eine bereit ist, sich unterzuordnen, aber der andere seine Macht nutzt, um dem anderen zu schaden. Und dann wird es natürlich ungesund und dann ist das natürlich ein Ungleichgewicht. Paulus fordert deswegen beide aus, beide, den Mann und die Frau, sich unterzuordnen. Nur so entsteht ein Gleichgewicht. Das ist der Gedanke bei Paulus. Und das ist ganz wichtig. Der Gedanke bei Paulus ist, dass beide den anderen über sich selbst stellen. Die Botschaft ist nicht: Sorg dafür, dass dein Partner sich dir unterordnet. Das ist überhaupt nicht dein Thema, dass der andere sich dir unterordnet. Das ist überhaupt nicht das, wozu Paulus dich auffordert. Nach dem Motto: Heute haben wir aus der Bibel gelernt, dass mein Partner sich mir endlich unterordnen soll. Und als du nachher nach Hause gehst und sagst: Guck mal, der Timo hat gesagt, dass du dich mir unterordnen sollst. So habe ich nicht gesagt. Hat Paulus auch nicht gesagt. Ich will hier wirklich sehr deutlich sein und nicht missverstanden werden. Die Botschaft für die Männer ist nur eine Botschaft für die Männer und nicht eine Botschaft für die Frauen. Und die Botschaft für die Frauen ist nur eine Botschaft für die Frauen und nicht eine Botschaft für die Männer. Wenn du also sagst: Heute haben wir gelernt, dass ich meine Frau mir unterordnen muss, dann sage ich: Nein, das sagt Paulus nicht und Jesus schon gar nicht. Die Botschaft an dich als Mann ist, dass du dich unterordnest und deine Frau liebst, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, dass du sie wichtiger als dich selbst nehmen sollst. Und wenn du als Frau dann sagst: Super, dann haben wir es also gelernt, dass der Mann sich mir unterordnen muss, indem er mich so liebt, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, dann sage ich: Nein, das hat Paulus nicht gesagt, das sage ich nicht und das sagt Gott auch nicht, sondern die Antwort ist: Ordne du dich unter. Und deinen Mann sollst du wichtiger nehmen als dich selbst. Ich will da ganz klar sein. Und sobald das anders ist, wird es schräg. Sobald du deinem Partner sagst: Du sollst dich mir mehr unterordnen, guck mal, was der Timo gesagt hat, so in dem Moment übernimmst du die Macht und ordnest dich nicht unter. Und dieser ganze Passus wird ad absurdum geführt. Das ist eine Bibelstelle, die nur für dich ist. Dein Teil ist nur für dich und die Teil deines Ehepartners ist nur für ihn oder sie. Ganz wichtig. So, und dann, genau, dann ist dieser Unterordnungsteil, das ist mir wichtig. Und ich glaube, dass wir darin unser Leben lang zu tun haben. Und ich möchte dir Mut machen, dir das zu überlegen. Wie steht es um deine Unterordnung in Bezug zu deinen Kindern, in Bezug zu deinem Ehepartner, in Bezug zu deinen Arbeitskollegen, in Bezug zu Menschen, die dir wirklich wichtig sind? Inwieweit kannst du die Freude des anderen für dich mitempfinden, indem du ihm Gutes tust oder ihr Gutes tust? Das ist die Herausforderung für heute. Und dann wird es ja noch untergliedert, ne? Das sieht ein bisschen anders aus, die Unterordnung zwischen Mann und Frau. Und ich will da gar nicht ganz nahe darauf eingehen, aber ich habe das heute auf dem Herzen und möchte deswegen eine Sache sagen. Christus, der Mann, soll sich um seine Familie, um seine Frau und um seine Familie kümmern, wie Christus sich um die Gemeinde kümmert und sie heilig vor sich stehen lässt. Es gibt eine Verantwortung für den Mann, die ich mir selber zusprechen muss, mir selber heute und auch jedem Mann, der heute hier drin sitzt. Nämlich, dass wir eine Verantwortung haben vor Gott, dass wir unsere Familie in der Ehrfurcht Christi anleiten. Und das ist so, dass in jeder Gruppe, egal welche Gruppe man hat, wenn ich Verantwortung nicht erteile, dann übernimmt sie entweder der das lauteste Mundwerk hat, und das ist nicht immer das Beste, oder es übernimmt sie niemand. Und es gibt so viele Ehen und Familien, in denen der Mann seine Verantwortung nicht wahrnimmt und nicht für das geistliche Wohl seiner Familie sorgt. Nicht mit der Familie betet, nicht mit der Familie Bibel liest. Und das ist die Verantwortung des Mannes. Das heißt nicht, dass die Frau das nicht machen soll. Wenn man eine gute Frau hat, dann macht die das auch. Das ist ja klar. Aber der Mann ist verantwortlich. Und es ist gut so, dass irgendjemand muss Gott ja die Verantwortung geben. Stell dir mal vor, Gott will niemandem die Verantwortung geben. Dann würden wir unsere Ehen und Familien einfach so leben. Und das geistliche Leben hätte nur so einen Beigeschmack, so einen faden Beigeschmack. Und leider ist das die Realität oft in unseren auch christlichen Familien, dass der Glaube nur so ein bisschen nebenher läuft. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Männer das wissen. Wenn es schief läuft, sind wir dafür verantwortlich. Natürlich sollen auch wir unsere Frauen mit reinnehmen, mit ihnen zusammen das überlegen, aber wir sind letztlich dafür verantwortlich. Und als damals, erinnert ihr euch vielleicht, ne, Geschichte mit Adam und Eva, da hat Gott zuerst den Mann angesprochen. Obwohl die Frau zuerst in die Frucht gebissen hat und hat gesagt, die Verantwortung liegt bei dir. Und dann hat der Mann gesagt, ja, meine Frau hat nicht. Da ist Gott natürlich auch zu der Frau gegangen. Die hat natürlich auch mit Verantwortung. Aber die Hauptverantwortung, die Erstverantwortung, die liegt beim Mann. Und wir sollten als Männer das wahrnehmen. Kannst du dir Gedanken machen, ob das für dich einleuchtend ist? Es ist zumindest biblisch und dich herausfordern lassen. Und Wenn dein Mann damit zu kämpfen hat, dann kannst du als Frau ihn auch dabei unterstützen. So ist nämlich gegenseitige Unterordnung. Der Mann ordnet sich der Frau unter, indem er sagt, ich organisiere das geistliche Leben. Die Frau kann aber dann auch sagen, ich merke, das geht nicht, ich mache es, komm, lass uns darüber reden. Und dass wir uns gegenseitig unterstützen, dass wir uns nicht bekämpfen und sagen, du hast die Verantwortung, nee, du hast die Verantwortung, sondern dass wir uns unterstützen. Das ist ja das Prinzip der Unterordnung, ne? Aber Verantwortung vor Gott hat der Mann. Es ist nicht so, dass Gott sagt, mir ist es egal, was in den Familien passiert. Also lass uns Männer darauf achten und lass, wenn du eine Frau bist, deinen Mann darin unterstützen. Gegenseitige Unterordnung ist auch hier das Prinzip. Okay, mehr habe ich euch gar nicht zu sagen heute. Mehr habe ich euch nicht zu sagen, als das: ordne dich deinem Ehepartner unter. Wenn du andere enge Beziehungen hast, dann ordne dich dort in den Beziehungen unter. Lass uns das leben, lass unsere Freundschaften so leben, dass wir den anderen höher als uns selbst achten. Lass unsere Ehen so leben, unsere Familien, unsere Beziehung zu unseren Kindern, unsere Beziehung zu unseren Eltern. Lass uns das so leben. Und dann wird ein Schuh draus. Aus Gehorsam gegenüber Christus. Er hat dieses Vorbild gegeben. Und weil es uns dann auch besser geht. Das wird dann auch passieren. Es wird dann auch passieren. Weil lebendige Beziehungen daraus erwachsen, wenn wir uns einander unterordnen. Und da liegt ein Segen drauf. Gut, jetzt bete ich am Ende noch mit uns. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns herausforderst heute. Und wir wissen selber, Unterordnung ist nicht so das Thema von der heutigen Zeit und das ist auch nicht so super anziehend. Aber Jesus, wir wissen auf der anderen Seite auch und spüren, dass unsere Welt anders aussehen würde, wenn die Machthaber dieser Welt sich gegenseitig das Beste füreinander suchen würden und sich nicht bekämpfen würden. Und wir wissen auch und spüren auch, dass unsere Ehe das gut tun würde, wenn wir uns gegenseitig unterordnen würden. Und wir spüren und erleben das auch in unseren Beziehungen zu unseren Freunden und zu Arbeitskollegen, wenn wir einfach das Gute des anderen besser mehr im Sinn hätten und in den anderen Beziehungen. Und deswegen wollen wir lernen in der Unterordnung. Und wir bitten dich, dass du uns dabei hilfst durch deinen Geist. Amen. Das ist ein Segen aus Römer, Kapitel 15, Vers 5. Denn von Gott kommt alle Ermutigung und alle Kraft, um durchzuhalten. Er helfe euch, Jesus Christus zum Maßstab für einen Umgang miteinander zu nehmen und euch vom gemeinsamen Ziel bestimmen zu lassen. Gott möchte, dass ihr ihn alle einmütig und mit voller Übereinstimmung preist, ihn, den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und so segne euch der lebendige, dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.